Heute der zweite Teil zur Predigtreihe, das verzeihe ich dir nie. Heute haben wir das Thema, nachdem wir das letzte Mal gesagt haben, schuldig werden ist der Normalfall. Es war mir wichtig, sozusagen aus dieser herauszukommen, sondern zu sagen, nein, es ist tatsächlich so, wir werden aneinander schuldig. Und ja, gerade diese Beobachtung heraus, die am meisten aneinander schuldig werden, die sich am meisten lieben. Das ist ja die Potenzierung noch dessen. Müssten wir ja vielleicht gerade andersrum denken, gell? Die wir am meisten lieben, an denen werden wir wenigstens schuldig. Wäre auch schön, wenn das so wäre. Heute der zweite Teil. Ihr dürft die erste Folie schon mal drauflegen. Danke, Tabea. Jesus legt auf Vergebung großen Wert und es schiebt so ein bisschen direkt hinter die Frage des Petrus vom letzten Mal, wie oft, und Jesus gibt diese Antwort, 70 mal 7 mal, kommt unmittelbar danach dann gleich die Geschichte, die wir anhören. Bevor wir in den Text gehen, aber ganz kurz noch die nächste Folie, die ich selber jetzt steuere. Guck mal, jetzt kommen wir uns ins Gehege. Aber jetzt bin ich dran. Vielen Dank. Vielleicht kennt ihr die beiden. Ist schon ein bisschen ein älteres Bild von denen. Ich meine, einer ist ja also brutal bekannt, aber der ist eben auch schon älter geworden. Also der linke ist ja der Reinhold Messner und der rechte ist der Arvid Fuchs. Und zwar, dieses Bild stammt aus dem Jahr 1989. Da gab es euch alle schon, gell? Die beiden waren die ersten, krass echt in der Vorstellung, die ersten, die die Antarktis zu Fuß durchquerten. Bei minus 20 bis minus 30 Grad legten die beiden in 92 Tagen mehr als 2800 Kilometer zurück, aus eigener Kraft, ohne motorisierte Hilfe. Eine Riesenexpedition, die beiden planten miteinander dieses Wahnsinnsexperiment. Sie froren sich miteinander, ungelogen, ihre Fußzehen dabei ab. Zumindest einer von ihnen. Sie kämpften und litten. Am Ende erreichten sie, überglücklich, könnt ihr euch vorstellen, das Ziel. Das ist jetzt 35, 36 Jahre her. Und ich habe mich gefragt, wie muss dieses Wahnsinnserlebnis diese beiden Männer miteinander verbunden haben? Die Wahrheit ist, menschlich, Zitat, menschlich sind wir uns nicht näher gekommen. Seither haben die beiden kein Wort mehr miteinander gewechselt. Man mutmaßt jetzt natürlich, was muss auf dieser Reise passiert sein? Und damit sind wir mittendrin in unserer Predigtreihe, das verzeihe ich dir nie. Ich sagte am letzten Sonntag, dass wir am anderen schuldig werden können, weil wir eine Erwartung an ihn haben, die er gegenüber entweder nicht mal kennt oder sie auch nicht bereit ist oder in der Lage, diese Erwartung, die ich an ihn habe, zu erfüllen. Ob jetzt zu Recht oder Unrecht. Und wir haben gemerkt, wie Erwartungen, die wir an den anderen haben und nicht erfüllt werden, können zwischen uns stehen, kann das Klima zwischen uns in der Beziehung merklich verschlechtern. In meiner letzten Gemeinde hatte ich eines Tages eine Mail auf meinem Rechner, darin ging es genau darum, weil die Erwartungen an die Pastoren oftmals, weiß nicht gar wohin gehen. Ja, gibt es wahrscheinlich demnächst eine ganze Latte von Leuten, die, wo ich alle irgendwie irgendwelchen Erwartungen nicht entspreche. Also auf jeden Fall war es so, diese Frau hatte eine Erwartung an mich und sie hat es in dieser E-Mail gegenüber mir ausgesprochen. Aber diese unerfüllte Erwartung, die bis dahin zwischen uns stand und die sie jetzt erkannt hatte, war so gut, dass sie mir diese Erwartung einmal geäußert hat und sich vielleicht ja auch selber dann dabei überlegt hat, war es denn richtig, diese Erwartung an mich zu haben? Ich will kurzum nur damit sagen, wenn solche Dinge zwischen uns liegen, dann kann es eine Hilfe sein, eine E-Mail zu schreiben, wobei solche Dinge sollte man meistens nicht per E-Mail machen, oder für jemanden zuzugehen und irgendwie das Gespräch zu suchen, damit wir merken, wir können wieder anders in der Beziehung miteinander weitergehen. Und es war dann auch so. Es war hilfreich, dass ich es aussprechen konnte. Es war hilfreich, dass ich davon zum ersten Mal erfahren habe. Und hilfreich, dass man sozusagen Vergebung konkret, das ist jetzt eine Kleinigkeit, Vergebung konkret leben konnte. Und so sind wir fröhlich miteinander weitergegangen. Wahrscheinlich bis das nächste passiert, das ist ja klar. Ich möchte euch schon ermutigen in diesen Wochen, das für euch persönlich zu nehmen, zu euch überlegen, wo ist mein Schritt des Vergebens, wo ist mein Schritt auf einen anderen zu. Und heute soll auch nach der Predigt Gelegenheit sein, ihr seid jetzt gefordert, Geschwister, Gelegenheit sein, vielleicht auch davon zu erzählen. Also nachher wollen wir auch wieder, möchte ich die Gelegenheit geben, wer etwas erzählen möchte, was weitergeben möchte. Das kann in diesem Bereich sein, des Vergebens. Es kann aber auch was ganz anderes sein, aber eine Erfahrung mit Gott, den lade ich jetzt schon dazu ein. Jetzt aber zum zweiten Teil. Jesus legt auf die Vergebung großen Wert. Ich lese uns diesen Text aus Matthäus 18. Wie gesagt, unmittelbar nach dieser Textstelle, nach diesem kurzen Gespräch mit Petrus steht: Darum gleicht das Himmelreich einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer vor ihn gebracht, der war ihm 10.000 Zentner Silber schuldig. Da er es nun nicht bezahlen konnte, befahl der Herr, ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und damit zu bezahlen. Da fiel ihm der Knecht zu Füßen und flehte ihn an und sprach: Hab Geduld mit mir, ich will dir's alles bezahlen. Da hatte der Herr Erbarmen mit diesem Knecht und ließ ihn frei, und die Schuld erließ er ihm auch. Da ging dieser Knecht hinaus und traf einen seiner Mitknechte, der war ihm 100 Silbergroschen schuldig, und er packte und würgte ihn und sprach: Bezahle, was du mir schuldig bist. Da fiel sein Mitknecht nieder und bat ihn und sprach: Hab Geduld mit mir, ich will dir's bezahlen. Er wollte aber nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Als aber seine Knechte das sahen, wurden sie sehr betrübt und kamen und brachten bei ihrem Herrn alles vor, was sich begeben hatte. Da forderte ihn sein Herr vor sich und sprach: Du böser Knecht, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich gebeten hast. Hättest du dich da nicht auch erbarmen sollen über deinen Mitknecht, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und sein Herr wurde zornig und überantwortete ihn den Peinigern, bis er alles bezahlt hätte, was er ihm schuldig war. Vers 35, so endet jetzt diese Geschichte, das Gleichnis. So wird auch mein himmlischer Vater an euch tun, wenn ihr einander nicht von Herzen vergebt, ein jedem seinem Bruder. Dieser letzte Satz hat es wirklich in sich. So wird auch mein himmlischer Vater an euch tun, wenn ihr einander nicht von Herzen vergebt, ein jeder seinem Bruder. Wenn wir unseren Schuldigern nicht vergeben, wird Gott seine Vergebung von uns zurücknehmen. Gott duldet es nicht, wenn wir anderen keine Vergebung schenken. Eine Vergebung, die sich selbst nicht weitergibt, ist ihm ein Gräuel. Und wir merken an dieser starken Forderung nun, Jesus legt auf Vergebung einen großen Wert. Martin Buber hat zu diesem Miteinander von Göttlichem, das ist ja ein Miteinander von Göttlichem und Menschlichem Vergeben, also nicht das eine ohne das andere gesagt, die Tür zu Gott und die Tür zu den Mitmenschen gehen gemeinsam auf und gemeinsam zu. Ich sage das nochmal. Die Tür zu Gott und die Tür zu den Mitmenschen gehen gemeinsam auf und gemeinsam zu. Das heißt, wer die Tür zu einem Bruder oder zu einer Schwester verschlossen hält, dessen Tür ist auch zu Gott verschlossen. dann stimmt auch die Tür zu Gott, geht da wieder auf, wo ich die Tür für meinen Bruder, meine Schwester öffne. Ich weiß, das ist sehr zugespitzt. Und ihr hättet sicher recht, wenn wir jetzt ganz fein justieren würden. Ja, aber würdet ihr wahrscheinlich. Ja, aber. Wahrscheinlich ja. Um nicht missverstanden zu werden, vergeben ist nicht das, was der Mensch zunächst pflichtschuldig leisten muss, damit Gott ihm nun auch schließlich vergibt. Die Dagmar hat es uns ja vorher gesagt, auch in ihrer Moderation. Es ist ja gerade andersrum. Vergeben können wir uns nun leisten, weil uns der Geist Gottes mit seiner Vergebung durchdringt. Vergebung können wir uns leisten, weil uns die Kraft der Vergebung Gottes dazu fähig macht. Vergeben können wir uns leisten, weil Gott mit uns Erbarmen hat. Er hat mit dir und mit mir Erbarmen. Oh ja, hat er. Wenn wir vergeben, ist das keine Vorleistung, die Gottes Vergebung erst in Bewegung setzt. Was Jesus meint, geht viel tiefer. Er geht nämlich davon aus, dass die Beziehung zu seinem Vater für uns den Eintritt in eine Haltung der Barmherzigkeit bedeutet. Jesus geht davon aus, dass die Zuneigung Gottes zu uns gnädiger macht. Jesus geht davon aus, dass Gottes Erbarmen uns zu anderen Menschen macht. Ja, tatsächlich. Zu Menschen seines Reiches und das ja bekanntlich nicht von dieser Welt ist. Jesus legt also, ihr merkt es daran, auf Vergebung großen Wert. Warum das bei ihm so ist, leuchtet sofort ein. Vergeben unterbricht die Spirale von Vergeltung. Und Vergeben lässt hinter sich, was Beziehung schadet. Vergeben heilt. Heilt. Und jetzt wäre die große maximale Frage. Wie kann ich vergebender werden? Und was muss dazu geschehen, dass ich vergebender werden kann? Im Gleichnis vom Schalksknecht wird das für Petrus klar. Wer diesen Berg an Schulden los wird, einfach so, einfach so. Der kann nichts anderes, als seinerseits zu vergeben. Noch einmal, wie kann ich vergebender werden? Mahatma Gandhi erzählt ein Beispiel aus seinem eigenen Leben. Ich war 15 Jahre alt, als ich einen Diebstahl begann. Weil ich Schulden hatte, stahl ich meinem Vater ein goldenes Armband, um sie zu bezahlen. Aber ich konnte die Last meiner Schuld nicht ertragen. Als ich vor meinem Vater stand, brachte ich vor Scham den Mund nicht auf. Ich schrieb also mein Schuldbekenntnis nieder. Als ich ihm den Zettel überreichte, zitterte ich am ganzen Körper. Mein Vater las den Zettel, schloss die Augen und dann zerriss er ihn. Es ist gut, sagte er noch. Und dann nahm er mich in die Arme. Und von da an hatte ich meinen Vater noch viel lieber. Es ist gut. Was steckt alles in diesem Es ist gut? Dass Gott uns in Jesus zusagt und uns dabei in seine Arme schließt für eine Kraft zur Veränderung. Eine Kraftquelle, die für unser Vergehen auch dringend wir sie brauchen. Es ist gut. Lass es also jetzt wieder gelten. Jesus legt auf Vergebung einen großen Wert. Er ging mit Sündern barmherzig um. Er warf ihnen ihre Fehler, ihr Versagen, ihre Schuld nicht vor. Er wusste, schuldig werden ist der Normalfall. Jesus hat ihnen eine positive Entwicklung zugetraut. Sündige hinfort nicht mehr, sagt er zu dieser Frau. Er nagelt sie nicht auf ihre Fehler und auf ihre Versagen fest. Er schaut nicht auf ihre Schuld ständig. Jesus geht also nicht vergangenheitsorientiert damit um, sondern er geht mit uns in eine Zukunft. Er wäscht doch keine schmutzige Wäsche. Er hält uns neue Kleider hin. Und so wollen und sollen wir nun auch zu neuen Menschen des Himmelreiches werden, die vergebungsbereit sind. Es ist gut. Daraus wächst die Kraft zum Vergeben, sodass wir es auch anderen zusprechen können. Es ist wieder gut. Das wäre ein Text zwischen uns, wenn was ist. Es ist wieder gut. Oder es soll wieder gut sein. Zweitens, Vergebung fordert einen Entschluss. Der, dem der ganze Berg von Schulden erlassen wurde in dieser Geschichte des Schalksknecht, hat sein hartes Herz behalten. Alle Vergebung, die er für sich erfahren hat, hat ihn nicht verändert. Bei der Sache mit der Vergebung kann es einem so ergehen. Ich weiß zwar, dass es richtig ist zu vergeben und aus der Deckung meines Rückzugs herauszukommen, aber ich tue es nicht. Ich weiß zwar, dass Jesus auf Vergebung einen großen Wert hat, aber ich weigere mich. Ich weiß zwar, dass Gott von mir fordert, mit dem anderen wieder gut zu sein, aber ich tue nichts zur Besserung. Ich laufe nicht in den Startblock der Vergebung. Vielmehr lässt der Knecht sein, das verzeih ich dir nie, der zweite Knecht, weiterlaufen. Und das heißt damit auch, ich halte an der Schuld des anderen fest, ich denke, das wird schon alleine werden und so bleibe ich im Sessel sitzen. Warte, dass sich das von alleine klärt. Doch zu vergeben geht oft nicht von allein. Vergeben fordert von mir einen Entschluss. Einen Entschluss, mich für das Vergeben zu entscheiden. Wisst ihr? Den Startschuss fürs Vergeben zu setzen. Die gute Nachricht ist dabei. Ich kann mich auch dann dafür entscheiden, in diesen Startblock, den Start der Vergebung zu gehen, wenn mir meine Gefühle noch einen Strich durch die Rechnung machen. Ich kann es dennoch wollen. Denn unser Wille ist eine Erfindung Gottes. Er ist uns gegeben, damit uns nicht allein unsere Gefühle beherrschen. Zum Startblock des Vergebens kannst du laufen. Ich wiederhole mich da gerne, auch wenn deine Gefühle damit noch nicht einverstanden sind. Unsere Gefühle haben in solchen Sachen übrigens die Angewohnheit an sich, die kommen erst hinterher. Versteht ihr? Das ist okay, die dürfen auch erst hinterher kommen. Entscheidend bleibt, den Startpunkt fürs Vergeben zu setzen. Damit ist noch lange nicht alles klar, noch lange nicht. Aber ich entschließe mich für einen Anfang. Ich beginne zu vergeben. Was danach kommt, so hat es Helmut Thielicke in genialer Weise genannt. In genialer Weise. Ist die Schwerstarbeit der Vergebung. Je nach Fall. Die Schwerstarbeit der Vergebung. Das schauen wir uns dann am nächsten Sonntag an. Am nächsten Sonntag geht es sozusagen um einen Weg des Vergebens, der heute schon anklingt, aber nächste Woche noch ein bisschen konkreter wird. Zunächst lasst uns festhalten, Vergeben fordert meinen Entschluss. Noch ein drittes, mich mitsamt meiner Schuld annehmen. Jetzt schauen wir uns die ganze Sache noch mal ein bisschen von der anderen Seite an. Manche Menschen tun sich schwer damit, sich selbst zu vergeben. Das ist jetzt noch mal eine andere Perspektive. Sie können sich so schlecht oder gar nicht recht verzeihen. Sie haben vor Augen, so richtig schwer vor Augen, das sind wir übrigens unterschiedlich. Manche könnten an dieser Stelle komplett weghören. Denen geht es nämlich nicht so. Aber den anderen geht es so. Manchen geht es so. Auf denen lastet ihre eigene Schuld brutal. Und sie wissen nicht recht, wie es geht. Sie haben das vor Augen. In der Apostelgeschichte wird uns von Stephanus erzählt, ihr kennt vielleicht diese Geschichte. Er starb, der Stephanus, ja um seines Glaubens willen. Er wurde hingerichtet durch Steinigung. Und bevor er starb, schrie er laut auf, Herr, rechne ihnen, also die, die jetzt dastehen und die Steine in der Hand haben, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Und dann heißt es uns, als er das gesagt hatte, verschied er. Stephanus vergibt also seinen Peinigern, die ihn gerade erschlagen. Und er erinnert uns damit an Jesus, der bei seinem Sterben sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und dann beginnt übrigens nochmal jetzt Apostelgeschichte 7, Stephanus und so weiter in Kapitel 8, also nach dieser Stephanus-Geschichte, ein ganz beiläufiger Satz, wo es heißt, Saulus aber hatte Gefallen an seinem Tod. Der Saulus war also mittendrin drin bei dieser Steinigungsgeschichte sozusagen des Stephanus. Paulus steht vor dem gesteinigten Stephanus und freut sich. Der wollte das. Es lässt sich nicht eindeutig historisch sagen, welche Rolle Paulus im Fall des Stephanus gespielt hat, aber man kann sehr sicher davon ausgehen, dass er mehr als Jackenaufpasser derer war, die die Steine auf Stephanus warfen. Wie ging Paulus, nachdem später sein Weg mit Christus angefangen hat, mit dieser seiner Schuld um? Als Mörder in der Zuspitzung. Wie ging der damit um? Wie war das einige Monate später, als Jesus ihn gefunden hatte, als ihm klar geworden ist, was er da angestellt hatte? Da muss es ihm spätestens aufgegangen sein. Wie verzeiht man sich das, wenn man jemanden mit Corona angesteckt hat, der anschließend daran stirbt? Ich habe etliche Menschen, denen das passiert ist, die das von sich erzählt haben. Sie sind schuldig geworden, dass Oma und Opa gestorben sind. Wie verzeiht man sich das? Genau genommen ist es ja gar nicht möglich. Vergeben kann immer nur der, menschlich gesprochen jetzt zwischen den Menschen, dem Leid zugefügt wurde. Im Hinblick auf Stephanus war das unmöglich. Paulus hätte ja Stephanus nicht mehr aufsuchen können. Denn er war ja tot. Gott allein konnte in diesem Fall Paulus vergeben. Wenn man fragt, wie kann ich mir selbst nun aber vergeben? Wie kann ich mich mitsamt meiner Schuld annehmen? Wie kann ich mich mitsamt meiner Schuld in dieser Vergebung Gottes bergen? Wie geht das? Paulus, wir achten nochmal auf ihn, dem seine Schuld ja bewusst geworden ist gegenüber Stephanus und der jetzt nicht mal irgendwie hätte noch sagen können, Stephanus, sorry, kannst du mir auch vergeben? Schreibt er später im Römerbrief, selig sind die, denen die Ungerechtigkeiten vergeben und denen die Sünden bedeckt sind. Selig sind die, denen die Ungerechtigkeit vergeben und denen die Sünden bedeckt sind. Damit meint er wohl auch sich selbst. Mich mitsamt meiner Schuld annehmen. Und wer sich dabei schwer tut, nur zu denen rede ich heute Morgen. Wer sich dabei schwer tut, hinter der Unversöhnlichkeit, die man damit sich selbst haben kann, steht oft eine ausgeprägte Leistungsorientierung, eine Einstellung, die man selber bei sich vorfindet, bei der Versagen, Schwäche und Schuld das Schlimmste ist, was mir passieren kann. Das darf eigentlich gar nicht passieren. So zu denken hat aber Folgen. Eine davon ist, sich selbst gegenüber nicht barmherzig sein zu können. Wer aber so denkt, kommt nicht damit zurecht, Fehler gemacht zu haben, zumal wenn es Fehler sind, die nicht wieder gut zu machen sind. Wer so denkt, dem fällt es schwer, sich als jemanden anzunehmen, der immer wieder schuldig wird. Es fällt schwer, Gottes grenzenlose Vergebung gelten zu lassen. Wirklich gelten zu lassen. Und selbst wenn es ihnen vom Kopf her gelingt, rutscht es nur so schwer ins Herz. Es hat mal jemand gesagt, sich selbst keinen Fehler gestatten, macht unbarmherzig. Und gestattet selbst Gott nicht die Freude barmherzig zu sein. Ich sage es nochmal, sich keinen Fehler gestatten, macht unbarmherzig. Und gestattet selbst Gott nicht die Freude. Gott hat eine Freude dabei, uns gegenüber barmherzig zu sein. Erlaube Gott, mit dir barmherzig zu sein. Erlaube es ihm. Ich nenne zum Schluss nochmals meine drei Punkte. Jesus legt auf Vergebung einen großen Wert. Vergeben fordert meinen Entschluss und mich mitsamt meiner Schuld annehmen. Und am nächsten Sonntag gehen wir dann diesen Weg des Vergebens, wie der auch vielleicht konkret oder noch konkreter für dich und für uns aussehen könnte.